Die Winde gewechselt, den Controller bereit. Game at Addies, es ist Podcast-Zeit. Vom Bossfight zum Spielplatz, wir kennen den Plan. Level up für Väter, fangt die Runde an.
Bekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Hallo Gerrit, hallo Gemeinde.
Einen wunderschönen guten, ich weiß Tag. Nicht, was ich sagen soll, Tag. Was war das?
Das war ein Auszug aus dem Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche.
Ist doch Vatertag.
Auch? Das aber doch, du wolltest über Christi Himmelfahrt reden.
Ach so, stimmt, das ist ja auch noch. Na gut, erstmal herzlich willkommen an alle da draußen. Eine neue Episode der Game Year Daddies ist da. Heute Wissen mit Buddha. Es geht wieder mal um unsere Feiertage, die wir so schön haben. Warum feiern wir Christi Himmelfahrt? Was ist das überhaupt? Ich würde mal spontan vom Namen her sagen, Jesus Christus ist gen Himmel gefahren.
So ist es auch.
Also und gestorben.
Es ist plump gesagt eigentlich nichts anderes. Wir haben da vor 40 Tagen Ostern gefeiert.
Ja.
Da ist der Mann ja erst 3 Tage davor ans Kreuz genagelt worden. Ne?
Ja.
Dann ist er ja gestorben und wieder auferstanden. Und jetzt, ich sag mal so, die biblische Überlieferung ist der, dass er jetzt die letzten 40 Tage seinen Jüngern erschienen ist, um diesen halt entsprechende, ja, ich sag mal, Dinge mit auf den Weg zu geben, um das Wort Gottes zu verkünden. Und jetzt ist es halt an der Zeit gewesen, dass der Papi gesagt hat, so, Sohnemann, komm mal jetzt zu mir. Und deswegen ist er in den Himmel aufgestiegen und hat sich neben seinen Vater begeben. Deswegen wird Christi Himmelfahrt gefeiert. Seit dem 4. Jahrhundert oder so.
Und warum haben wir jetzt Vatertag?
Das ist viel, viel schwieriger zu beantworten.
Okay, na dann bitte.
Wie? Also ich sag mal so, in Deutschland ist es so, dass wir Vatertag an diesem Tag feiern und das ist in keinem anderen Land so. Das schiebe ich schon mal voraus. Aber warum wird das so gemacht? Die schöne Überschrift Bier, Schnaps und Bollerwagen. Vatertagsbräuche. Da gibt es so einen netten Herrn, der heißt Alois Döring, der ist Kulturwissenschaftler und der hat ein Buch rausgebracht zur Entstehung deutscher Festtage.
Okay.
Mit dem habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt.
Mit dem Buch oder mit dem Mann?
Ja, mit dem, was er geschrieben hat.
Okay.
So, es ist so, dass im Mittelalter immer an Christi Himmelfahrt sogenannte Flurprozessionen stattgefunden haben. Das war so, dass ja, sich Männer zusammengetan haben und dann an den Grenzen ihrer Grundstücke entlang geritten sind oder gelaufen sind und dann wurden neue Dinge eingeteilt und so weiter und so fort. Also die Großgrundbesitzer. Gleichzeitig wurde an diesem Tag so ein bisschen die Ernte heraufbeschworen, dass es eine gute Ernte gibt und so weiter und so fort. Und am Abend gab es dann immer, mit der Reformation 1517 wurde dieser Ritus dann nicht mehr Christi Himmelfahrt zugeschrieben, sondern das wurde dann alles so ein bisschen entkirchlisiert. Und so war es dann so, dass man die Ernte nicht mehr heraufgebetet hat, sondern bodenlos mit Bier und Schnaps begossen hat, dass es halt eine gute Ernte gibt. Und an solchen Abenden waren dann halt lediglich ledige Frauen und Dirnen zugelassen. Die Frauen durften schön zu Hause auf die Kinder aufpassen. So entstand dann die Herrenpartie. Ja, die Herrenpartie. Deswegen sagt man ja auch Herrentag dazu. Und das zog sich halt tatsächlich bis ins späte 19. Jahrhundert, so die Überlieferung. Mit dem Beginn der Industrialisierung zogen halt Familien und vor allem auch alleinstehende Männer in die Stadt, weil man dort Arbeit kriegen konnte. Und in der Stadt war es halt gesellschaftlich nicht mehr so, dass die Moral der Kirche so sehr mit dem Finger drauf gedrückt hat, sondern das war alles ein bisschen entspannter. Das war halt, die Leute sind trotzdem zur Kirche gegangen, die Kirche gab es und. Aber es ist nicht mehr so darauf gepocht worden, auf diese kirchlichen Traditionen. Und dadurch ist halt dieser christliche Feiertag so ein bisschen entwertet worden und die Männer haben sich halt in dem Sinne so zur Herrenpartie getroffen, ne? Zum Skatspielen, zum Kegeln, sind von Wirtshaus zu Wirtshaus gezogen. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen der Flurprozession aus dem Mittelalter zu verdanken, dass man halt prozessiert ist, aber halt nicht mehr, um irgendwelche Ländereien neu einzuordnen oder irgendwelche kirchlichen Bittprozessionen zu machen, sondern einfach, um die Leber zu prozessieren.
Ja. Ne? Wie sieht es bei dir aus? Was machst du denn Vatertag?
Gar nichts.
Gar nichts. Ich auch nicht. Deswegen.
Also ist für mich noch nie ein Fall gewesen. Wir haben irgendwann bekam mal die Idee auf, mit dem Schwager vielleicht und den Kindern wirklich diesen Tag zu nutzen oder dieses Wochenende zu nutzen. Aber das ist beim Schwager ja mit den Feuerwehrdiensten immer schwierig. Das muss man lange vorausplanen und so weiter und so fort. Deswegen ist die Idee auch irgendwie nie wirklich umgesetzt worden oder aufgekommen. Aber ansonsten, nee, ich bin auch nicht der Bollerwagentyp oder der, der dann an Vatertag irgendwie groß unterwegs ist und sich da einen hinter die Binde gießt. Ne? Das ist. Ja.
Ist das vielleicht eher auch so ein Dorfding?
Ja, du musst halt überlegen, ne? Wenn du jetzt geschichtlich davon ausgehst, dass viel kirchlich auf dem Land stattgefunden hat und es dann in die Stadt getragen worden ist, dann ist es tatsächlich so, dass das eher so eine Dorfsache ist, ne? Und gar nicht eine Großstadtsache ist. Aber so wie wir heute Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Frankfurt, Stuttgart kennen, so waren die Städte ja vor 400, 500, 600 Jahren gar nicht. Die waren ja viel, viel kleiner. Und es kam ja viel, viel mehr vom Dorf. Das hat sich ja erst mit der Industrialisierung zu diesen Großstädten entwickelt. Aber Vatertag ist es tatsächlich erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es kam auch nicht aus Europa, sondern von den Amis. Genauso wie der Muttertag.
Ach.
Ja, das sind eigentlich wieder so Erfindungen, wie aus Amerika. Und zwar, ich nenne mal wieder einen Namen, es war Sonora Louise Smart Dot, ja, aus Spokane, Washington, die 1909 einen Antrag für die Gründung des Vatertages bei den örtlichen Behörden stellte. Warum tat sie das? Weil sie damit ihren Vater ehren wollte, der alleinerziehend 6 Töchter großgezogen hat.
Ist ja mal eine Hut ab.
Und deswegen gibt es seit 1910 dort örtlich gefeiert den Vatertag und der hat sich dann halt ausgebreitet. Es war sogar so, was steht hier? 1916 soll der damalige Präsident Woodrow Wilson sogar extra nach Spokane gereist sein, um mit ihr den Vatertag zu feiern.
Weil er der Vater der Nation ist. War. Wahrscheinlich.
Ja, nicht wirklich, ne?
Ja.
So, und so kam das dann halt und schwappte das halt auch hier rüber. Ne, viele behaupten ja, das ist ein Import der Nazis. Nein, das ist tatsächlich kein Import der Nazis, ne? Obwohl es 36 eingeführt worden ist, aber es kam halt von dort rüber. Hat so ein bisschen auch in unserer deutschen Geschichte damit zu tun, dass die Nazis eigentlich die christlichen Feiertage abschaffen wollten und das dann so eine Alternative wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das ja alles so ein bisschen wieder normalisiert und dann war auch wieder die Kirche ein bisschen mehr im Fokus. Deswegen kamen dann die Feiertage wieder dazu, aber man hat den Vatertag dann trotzdem nicht abgeschafft.
Ja, ist ja auch gut so.
Ne?
Wir brauchen ja auch einen Tag frei mal.
Wir?
Ja, wir Männer.
Okay.
Wo wir in Ruhe zocken können.
Genau. Aber du bist gar nicht da, du bist ja gar nicht da heute zum Zocken. Du bist ja schon unterwegs.
Ja, genau. Ich bin eigentlich gar nicht da. Das ist richtig. Wir machen nämlich traditionell zum Herrentag, also über Christi Himmelfahrt, fahren wir immer mit so einer ganz bunten Truppe aus, ich sag mal, alles, was in Berlin und östlich davon ist, also ganz weit östlich auch, fahren wir immer in einer großen Truppe bis nach Polen, mieten uns da so eine komplette Bungalow-Anlage und machen da halt so das, was du mit deinem Schwager vielleicht machen willst oder angedacht hast, mit ganz vielen befreundeten Familien, mit ihren Kindern, sitzen alle zusammen, gibt dir richtig Kochgruppen, dass alle für alle gekocht wird, jeder muss mal das machen.
Okay, grillen.
Genau, zum Beispiel.
Ich würde einfach 4 Tage grillen.
Ja, das stellen sich die Männer da so alle vor, aber die bringen alle ihre Frauen mit und die Frauen machen dann alle Salate.
Zum Grillen kann man auch einen Salat essen. Ja. Aber man muss ihn ja nicht essen, man kann ihn ja anbieten.
Ja. So sieht's aus, Zaubermaus. So viel dazu, unser Erklärbär Buddha. Vielen Dank an dieser Stelle. Und du darfst, glaube ich, auch gleich weitermachen, denn wir haben noch gar nicht gesagt, was wir für ein Spiel mitgebracht haben, denn du hast es gespielt.
Gespielt haben wir tatsächlich auch. Dieser Podcast lebt ja davon, dass wir spielen und ich habe heute viel Redezeit. Ne? Also wer damit ein Problem hat, ne? E-Mail an Gerrit,
Ja, info@gamerdaddies.de. Ich warte drauf.
Ja, also ich habe was Schickes gespielt und zwar, leider haben sie es nicht hingekriegt, es in die Vollversion zu packen, sondern nur in den Early Access, aber gespielt wurde Heroes of Might and Magic Olden Era.
Warte, Golden oder Olden?
Olden
Era. Alte Ära.
Genau.
Oder? Okay.
Zum Spiel.
Jeder, der Heroes of Might and Magic kennt, weiß, dieses rundenstrategiebasierte Spiel.
Ist lange her bei mir.
Mit dem kleinen Pferdchen und dem Helden, wo man über die Karte reitet. Und ich sag mal, bei mir ist es auch lange her. Das letzte Heroes of Might and Magic, was ich sehr, sehr intensiv gespielt habe, war Teil 3 mit allen Erweiterungen. Das war 99.
Oha.
Und da war einfach dieses Feeling, dieser Tiefe, diese Roleplaying-Geschichten, das Sammeln von Gegenständen für den Helden, um ihn zu verbessern, um die eigenen Einheiten zu verbessern, die Städte auszubauen, die dicken Armeen auszuheben und so weiter und so fort. War einfach Wahnsinn, hat viel Zeit gefressen auch, und weil es auch, ich sag mal, sehr intensive Tiefe dahinter ist. Und danach habe ich das so ein bisschen verloren, weil danach kam Chronicles raus. Das war so, ja, billiger Abklatsch davon. Und dann war Teil 4 und Teil 4 verlor irgendwie so den Flair. Und danach habe ich es auch nicht mehr verfolgt. So, und jetzt kam halt, habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, ne, Heroes of Might and Magic in Olden Era als Neuauflage. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann irgendwie mal so ein Trailer-Video gesehen und habe mir so gedacht, okay, das sieht irgendwie so aus wie Teil 3, nur in schick. Und dann habe ich es mir jetzt im Early Access, ich habe die Demo tatsächlich mal angespielt und dann habe ich es mir im Early Access jetzt geholt und jetzt ein paar Stunden gespielt und es ist tatsächlich wie Heroes of Might and Magic 3, nur in schick. Mhm.
Ja, für Might hat es bei mir nie gereicht, ich habe immer nur Magic gespielt.
Okay.
Na? So viel dazu. Ich glaube, Might and Magic habe ich mal gesehen, aber war bei uns nie so in der Bubble drin. Wir haben damals schon Diablo 2 gespielt und die ganzen Age of Empires und diese ganzen Sachen, und das ist irgendwie nie da gewesen. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist es ja was.
Wie gesagt, Might and Magic als Rollenspielreihe war auch nie so meins, weil es ja am Anfang immer nur dieses schlauchmäßige Dungeon-Ding war mit links, rechts, vorne, hinten. Das tatsächlich auch nie. Aber das war sowas anderes, weil es halt mehr so strategiebehaftet war, mehr in Richtung RTS, Command & Conquer und so weiter und Age of Empires. Ja, worum geht's? Wer Heroes of Might and Magic nicht kennt, man hat eine Karte, die erkundet man mit einem kleinen Helden auf einem kleinen Pferd. Es ist rundenbasiert, also man hat immer eine gewisse Anzahl an Schritten, die man gehen kann, und kann auf der Karte ganz viele Sachen sammeln. Man kann Ressourcenpunkte einnehmen, man kann Goldhaufen einsammeln, man kann Ausgucke erobern und. Da sind dann immer Gegner auf der Karte verteilt in Form von Monstern der Rassen, der Fraktionen. Da komme ich gleich noch zu, was das in dem Spiel hier ist. Und so erkundet man die Karte und wird immer stärker und kriegt mehr Gold und so weiter. Und idealerweise hat man auch eine eigene Stadt, je nach Fraktion, die man ausbauen kann, wo man dann ähnlich wie halt bei einem klassischen RTS eine Basis aufbaut. Und wo dann Woche für Woche, weil das Spiel läuft tatsächlich tageweise, jede Runde ist ein Tag, gibt es eine Woche, dann gibt es einen Monat und da passieren immer gewisse Ereignisse. Und das ist an sich Heroes of Might and Magic. So, jetzt gibt es eine Geschichte dahinter. Auch hier wird ein Teil der Geschichte rausgenommen, eine Story. In dem Early Access haben die tatsächlich nur Akt 1 der Story-Kampagne mit drin. Die soll aber sehr, sehr breit sein und noch deutlich ausgebaut werden, im Laufe des nächsten Jahres, weil Hooded Horses als Entwickler hat gesagt, die wollen jetzt ungefähr ein Jahr Early Access haben, um mit den Spielern und den Leuten darüber zu reden und zu gucken, was kann verbessert werden, was muss raus, was muss besser und. Und nächstes Jahr soll es in die Vollversion gehen und dann soll das Spiel komplett sein. Auch mit den aktuell noch 6 vorhandenen Fraktionen, da soll nicht Schluss sein, sondern da soll noch mehr dazukommen. Wir haben die Templer, das sind die Menschen, dann Necropolis, das sind die Untoten, das ist dann eher eine Rasse für dich.
Finde ich gut, das ist meins.
Die Sylvain, das ist Natur, dann hast du eine Dungeon-Rasse, das sind so Dunkelelfen und Drachen und sowas, alles, was aus der Höhle kommt. Mhm. Dann gibt's neu den Hive. Das ist eine Insektenrasse.
Kennt man ja aus anderen Spielen auch, ja.
Und Schisma, das sind so Kultisten, so auf Wassereisbasis basieren, so ein bisschen so Kraken, also Krakeneinheiten und so. Also schon jetzt auch schon recht tief, auch was die Entwicklung des Helden angeht, mit den Erfahrungspunkten, die man sammelt und wie man den dann ausbauen kann. Und dann muss man tatsächlich, und das ist ja das, was nachher zeitintensiv in dem Spiel ist, sich auch wirklich reinfuchsen und gucken, was können die Helden überhaupt, welchen Helden habe ich da, welche Neigung hat der, in welche Richtung geht der, ist es eher ein Kämpfer, ist es eher ein Magier und. Die ganzen Zauber, die man freischalten kann mit einem eigenen Zauberbuch und also eine wahnsinnige Litanei. Auch die Kämpfe sind wieder klassisch rundenbasiert in diesen Hexagonfeldern. Also du fragst ja immer, was sieht man? Man sieht es immer noch isometrisch.
Ja.
Isometrische Ansicht der Karte und die Kämpfe sind auch isometrisch in diesen Sechseckfeldern, wo man sich dann bewegt. Und je nachdem, welche Einheit man hat, Fernkampf, Nahkampf, die hat so viele Bewegungsfelder. Einfach krass. Einfach krasse Tiefe, gut gemacht und hat sofort von Anfang an wieder dieses Gefühl gehabt, ich will die Karte erkunden, dieses Monster noch nicht, da gehe ich lieber dran vorbei, da warte ich noch. Und dann die Kämpfe mit dieser Strategie zu gucken, welche Einheit kann was, wie, wo, ne? Wie kriegst du auf die Nase, wie kannst du selber auf die Nase geben. Einfach Wahnsinn, richtig gut.
Die Frage ist ja nicht, ob es richtig gut ist, sondern wie daddy-tauglich ist das. Und Leute, ich wiederhole nochmal, wenn euch der Buddha zu viel redet in dieser Episode, info@gamerdaddies.de. So, auf geht's zur ersten Kategorie.
Lückenfüller.
Strategiespiele sind ja immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn es so um kurz reinlegen und so weiter geht.
Ja, genau. Also ich habe hier wieder so ein bisschen zweierlei. Mhm. Wir haben einen Solo-Modus und wir haben einen Multiplayer.
So, gegeneinander oder ist das Koop?
Sowohl als auch.
Oho.
Also die Kampagne soll, es ist noch nicht implementiert, aber die Kampagne soll im Koop möglich sein. Multiplayer in dem Sinne, man hat eine Hotseat-Funktion, man kann also auch zusammen so wie früher an einem Rechner spielen. Online gar kein Thema. Dann gibt es noch einen neuen Modus Arena-Gefecht, das sind dann eher kürzere Geschichten, aber halt online. Solo ist es halt klassisch, man kann die Kampagne spielen oder man kann selbst erstellte Spiele spielen auf den entsprechend generierten Karten. Kurz reinlegen, jein, natürlich kannst du das Spiel starten, weil es rundenbasiert ist, kannst du theoretisch immer Pause machen. Selbst im Multiplayer kann man ja theoretisch sagen, oh, du bist dran, ich muss mal eben zu meinem Kind, es geht gerade nicht weiter, weil ich muss ja auslösen, dass meine Runde zu Ende ist.
Ja, da habe ich doch auch mal so ein ähnliches Spiel gespielt mit Bogenschützen und sowas, so rundenbasiert und...
Ja, das war doch hier das ach man, dieses mittelalterliche Kriegsspiel, ach, dieses Mal, wie hieß das denn nochmal? War Tales.
Ja, genau, War Tales.
Ja, das war so, ja genauso. Und das ist ja
ähnlich. So ähnlich ist das, ja?
Ja, vom Kampfablauf her genauso. Ne?
Genau, und da hast du ja auch so die Karte und da läufst du über weg und wenn du durch so ein Tier läufst, so eine Tiermeute, dann musst du gegen die bekämpfen. Ja.
Aber hier hast du ja tatsächlich sowohl den Kampf rundenbasiert, wie auch auf der Karte rundenbasiert. Also kannst du ja theoretisch selbst im Multiplayer eigentlich immer mal kurz sagen, Leute, ich muss mal eben, die Tochter schreit, der Sohn schreit, ich bin in 2 Minuten wieder da.
Naja, okay.
Natürlich frustrierend vielleicht für die anderen, weil so Strategiespiele sollen immer zack, zack. Aber da kann man tatsächlich sagen, für die Lücke gut. Ich ziehe trotzdem einen ab, klassisch wegen dem Multiplayer. Ne? Weil theoretisch ich als Gegenspieler sage, ja, lass mich doch in Ruhe. Wenn du mit mir zusammenspielen willst, dann lass doch die Kinder sein, sondern die spielen doch jetzt hier, egal ob rundenbasiert oder nicht. Ne? Deswegen, da 4 von 5, finde ich fair, ist vollkommen in Ordnung.
Vielleicht spricht da auch etwas die Liebe zum Spiel aus dir. Wir gucken mal weiter. Ich hätte tatsächlich so, was du erzählt hast jetzt und so, wie ich weiß gar nicht mehr, was ich für War Tales gegeben habe damals. Tendenziell klang es für mich eher weniger, aber your Spiel, your Schnuller. Nächste Kategorie.
Sichtschutzfaktor.
Einsortiert wird es wohl mit 12.
Ja. So.
Die Kämpfe finden eigentlich, ja, da schlagen 2 Monster aufeinander, aber da spritzt nichts. So, wenn du auf der Karte bist, ist eigentlich alles smoothie, da reitest du nur rum und sammelst ein, da ist es eher mehr bling bling und shishi und haha und mehr so du 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 du, ne? Also mehr was Schönes. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Rasse man spielt, ob die dann eher ein bisschen dunkler ist oder ein bisschen heller ist. Aber tatsächlich 12 finde ich vollkommen in Ordnung. Strategiespiele sind da sowieso immer so eine Sache, funktionieren die oder nicht. Die Kopfsache manchmal auch schon mit 10, vielleicht auch erst mit 14. Ich sag mal so, unter 6 würde ich die Kinder jetzt trotzdem nicht dran setzen, weil geht um Monster, geht um Fantasiekreaturen und das kann vielleicht schon mal zu dem einen oder anderen bösen Traum führen. Daher da trotzdem ein Abzug. Auch hier 4 von 5, weil eigentlich ist das Spiel harmlos. Im Gegensatz zu vielem anderen, was wir so spielen.
Ja, da würde ich auch d'accord gehen. Ne? Lass uns mal gucken, wie sehr du geflucht hast.
Fakometer.
Early Access, wie spielanfällig, fehleranfällig ist das Game aktuell noch?
Also mir ist es einmal abgestürzt, mitten im Kampf. Da musste ich den Kampf aber wieder, den konnte ich einfach wiederholen, Spielstand laden, weil der tatsächlich vor dem Kampf ein Autosave gemacht hat. Da musste ich nur den Kampf neu laden. Ansonsten sind es tatsächlich aktuell nur eher Übersetzungsfehler in der deutschen Übersetzung. Sonst läuft das Spiel eigentlich solo sehr stabil. Ich habe gelesen, dass im Multiplayer, den habe ich jetzt leider nicht ausprobiert, es tatsächlich schon mal zu Synchronisationsabbrüchen kommt, das, was dann ärgerlich ist, weil die Spiele dann kaputt sind.
Mhm. Ja. Und
das traf jetzt nicht mich, aber dafür würde ich tatsächlich so einen Punkt, dafür würde ich schon mal einen Punkt abziehen. Allerdings hier auch, und das hat tatsächlich weniger mit der Geschichte zu tun, dass man es vielleicht selber schuld ist, sondern manchmal ist die Kampflogik nicht nachvollziehbar und dann greift dich ein Gegner an, der eigentlich schwächer ist und dir mehr Schaden an deinen Einheiten macht, wie vermutet, und du deswegen den Kampf verlierst, und das ist dann wiederum ärgerlich und das regt einen dann schon auf, obwohl man den Kampf eigentlich ohne Probleme gewinnen müsste. Oder, das hatte ich in dem Solo-Spiel, da habe ich nicht die Kampagne gespielt, habe ich die Stadt komplett mit Einheiten voll gehabt und dann kam der KI-Mensch vorbeigeritten und zack, hatte meine Stadt erobert.
Ja.
Ohne Kampf. Und da habe ich dann gedacht, hä, warum das denn jetzt? Und dann habe ich mir angeguckt, stärker wäre der eigentlich nicht gewesen. Da stimmte also irgendwas nicht, entweder mit der Berechnung oder so. Der hat einfach die Stadt so übernehmen können. Das war natürlich sehr ärgerlich.
Da waren deine Soldaten alle besoffen.
Genau. Da waren die einfach alle weg und das hat mich dann auch schon aufgeregt. Deswegen, da ziehe ich auch noch einen ab. Das sind also nur 3 von 5 tatsächlich, weil da gibt es schon den einen oder anderen Aufreger und das ein oder andere Ärgernis. Das kann natürlich im Laufe der Zeit im nächsten Jahr nochmal besser werden. Aber das ist schon blöd, gerade bei Strategiespielen.
Ich sage mal so, Fehler im Early Access sind ja immer okay, wenn die Entwickler dann aber auch dran sitzen und sie versuchen auch nicht erst zum Release.
Nee, die sitzen ja dran tatsächlich. Okay. Die arbeiten ja die ganze Zeit. Die haben auch schon mehr Stabilität wohl in den Multiplayer gebracht.
Mhm.
Aber immer noch nicht so 100%. Ja, okay.
Okay. Ne? Mal gucken, ob du noch zu anderen Spielen kommst.
Suchtfaktor.
Ich komme noch zu anderen Spielen, aber das liegt eher an den anderen Spielen.
Sehr gut.
Sucht, recht schwierig. Also die Kampagne aktuell mit Akt 1 soll so etwa 10 Stunden betragen. Wenn du damit fertig bist, hast du die Geschichte gespielt. Die spielst du kein zweites Mal, tatsächlich nicht. So, die Frage ist jetzt, wie viel kommt noch dahinter, wie viel Spielzeit bedeutet das, aber Story ist immer, Kampagne ist Story, Story machst du einmal, ist Ende. Aber was solche Strategiespiele ja an sich haben, sind die Endlosspielmodi.
Mhm.
Und ja, es gibt tatsächlich immer Siegbedingungen, aber trotzdem willst du vielleicht auch Gegenstände sammeln und irgendwelche Erfolge voll machen und dann musst du mehrere Spiele machen. Und ich kann mich nur erinnern, bei Heroes of Might and Magic 3 waren es auch immer sehr lange Nächte, ja, und auch immer so dieses, ja, ich will jetzt doch wieder spielen und ich will wieder dran und ich muss das noch irgendwie, diesen einen Gegenstand und das muss ich vielleicht noch finden. Und was auch hier, was sie direkt von Anfang an mit reingebracht haben, ist der Karteneditor. Also ich kann auch theoretisch selber Karten generieren und die teilen, selber spielen, was dann auch nochmal nach hinten raus sehr, sehr viel Motivation, sehr, sehr viel Wiederspielwert ist, aber es ist kein Grindgame. Es gibt keine Seasons, es ist kein Spiel, wo ich jetzt zwingend irgendwelche Gegenstände ständig wieder sammeln muss, um die zu verbessern, sondern es sind ja fertige Items, die ich einfach sammle und die ich maximal, weil ich die Sammlung voll haben will, dann alle finden will. Trotz alledem ziehe ich hier 2 Schnuller ab, weil dieses Spiel einfach, wenn man sich da richtig reinfuchst und drin verlieren kann. Ne? War auch 3 von 5.
Das Fazit.
Ja, in Summe habe ich 14 jetzt. Macht am Ende 3,5. Da ich ja bei der Lücke sehr gönnerhaft war und mehr mein Herz wie der Verstand gesprochen hat, runden wir ruhig mal ab.
Hätte ich auch gesagt.
Ne? 3 von 5 für Heroes of Might and Magic. Gespielt auf dem PC gibt's, glaube ich, aktuell auch nur bei Steam.
Ja.
Kostet trotz Early Access 39,99.
Das ist schon heftig für ein Early Access Game.
Richtig. Ist aber sehr, sehr vollständig schon, bietet schon sehr, sehr viel Spielzeit und es kommt definitiv ja auch noch Inhalt. Es gab es tatsächlich die ersten 2 Wochen für einen 10er weniger. Und ich würde auch behaupten, im Laufe des Jahres muss man einfach mal aufpassen, wird das bei Steam auch nochmal wieder für 25% im Angebot sein, weil man einfach Spieler locken will.
Mhm.
Ja. Aber wer auf der Reihe steht, wer auf die Art und Weise von Strategiespielen steht, macht meiner Meinung nach selbst hier mit dem Early Access-Titel nichts falsch.
Sehr schön. Vielen Dank, mein lieber Buddha.
Wie immer doch, gerne.
Ich wünsche dir einen zauberhaften Herrentag.
Wünsche ich dir auch.
Wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuem Spiel und neuem Thema. Wenn ihr ein Spiel oder ein Thema gerne mal auch besprochen haben wollt, schreibt gerne an info@gamerdaddies.de oder im Discord-Server könnt ihr natürlich auch jederzeit mit dazukommen und schreiben. Vielen, vielen Dank auch an meine Partner, perfekt-socken.de und papa.de und natürlich Holy, ihr wisst ja, Hydration, Energy, Milchshake und natürlich auch Eistee. Gibt's dort ohne Bullshit, mit viel Geschmack, gönnt euch. Link ist in der Episodenbeschreibung mit 10% sparen wollt, könnt ihr noch den Code gezockt nehmen. Natürlich auch ganz neu Sirup. Gibt es jetzt auch von Holy und die neuen Sorten. Einmal gibt es noch Matcha Latte als Milchshake. Dann haben wir noch Matcha Misaki als Energy. Und es gibt natürlich auch noch ein Hydration davon und den Iced Tea. Den gibt es ja sowieso schon jetzt out now im Shop. Bestellt euch. Und mit dem Code gezockt, ich sag's nochmal, spart ihr 10%. Dankeschön. Hashtag Werbung Ende. Bis zur nächsten Woche.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Game on, Daddies. Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. Jeden Donnerstag im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.